Useful Clicks.
SEO und UX mit Steffi
und Marcel. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Useful Clicks. Ich bin Marcel, bin SEO Data Freelancer aus Berlin, arbeite für kleine Unternehmen, aber auch für internationale Konzerne, mache SEO in Deutschland, aber auch in den USA, kenne da also beide Perspektiven und arbeite seit 10 Jahren im digitalen Bereich.
Ich bin Steffi, Lead UX Designerin bei Mocco, auch seit 10 Jahren als UXerin tätig, kümmere mich da um Informationsarchitekturen, Oberflächenkonzepte, Content-Strategien und so allerhand andere UX-Themen. Und zusammen machen wir den Podcast Useful Clicks, wo es darum geht, dass sich genau SEO-Menschen und UX-Menschen austauschen, um eben bessere digitale Produkte am Ende zu designen, indem sie zusammenarbeiten.
In der letzten Sendung haben wir über Videos und Animationen gesprochen und unter anderem gelernt, dass man Videos nie ohne den Kontext funktionieren auf Websites. Und wir hatten auch noch eine Frage offen oder wir hatten irgendwie versprochen, nochmal nachzugucken. Und zwar das Thema Videosuche auf Google. Da war so ein bisschen unklar, wo landet man? Und du hast ja irgendwie gesagt, boah, das wäre ja total verwirrend, wenn man dann nicht mehr auf YouTube landet. Aber natürlich ist es so, dass du auf den Websites landest, wenn du ein Video einbettest. Also dann springst du auch nicht direkt zum Video hin und das ist in dem Moment natürlich schon verwirrend. Aber ja, du landest direkt auf den Websites. Deswegen Videos einbinden hilft auf jeden Fall auch, für die eigene Website gefunden zu werden.
Und wer jetzt denkt, Videos auf Webseiten, komplett out of context, dann hört euch gerne unsere letzte Folge dazu an.
Wir haben gedacht, Urlaube, Sommerpause, versuchen diesmal mal eine kleine kürzere Folge zu machen und reden heute über ein Thema, das sich nennt Dark Patterns und Black Hat SEO. Warum? Weil es gerade wieder ein aktuelles Thema ist, es viel diskutiert. Eigentlich nervt es auch gerade ein bisschen, oder Steffi?
Genau, also ich bekomme auch das Feedback von Kolleginnen, Dark Patterns, wir wissen noch, was das ist, wir machen es ja gar nicht und alles so halb so schlimm und mal gucken. Aber ich glaube, ein Blick lohnt sich schon nochmal dahinter. Was ist das eigentlich und wie können wir das angehen als aus UX und aus SEO-Sicht?
Und das ist ja auch überhaupt gar kein neues Thema. Ich hatte mich letztes Mal drüber unterhalten und da war die erste Assoziation die Is-Popcorn-Trink-Cola-Studie aus dem Jahr 1957. Ich glaube, das hat man irgendwie schon mal gehört, dieses subliminale Werbung, wenn man, also damals im Kino, die Leute haben Werbung vorher natürlich auch wie heute geguckt und da wurde gesagt, dass man quasi von den 25 Bildern, die ja so ein Video pro Sekunde hat, wurde ein Bild quasi ausgetauscht und gesagt, hier trink Cola, ess Popcorn und als Experiment, ob dass man so unterschwellig Leute beeinflusst, dass sie dann doch jetzt mal, wenn sie Durst haben und der Cola-Mann oder der Eismann kommt, dann dementsprechend die Sachen bestellen.
Ja, dieses unterschwellige Beeinflussen, jetzt natürlich je mehr Konkurrenz auf Webseiten und je mehr Anbieter im Internet unterwegs sind, desto mehr tritt das dann jetzt auch auf Webseiten auf.
Aber wusstest du, dass das eigentlich gar nicht stimmte, dass das einfach nur Fake war? Das war nur eine Zeitungsente gewesen. Man kennt das Beispiel, aber es hat nie so existiert.
Nee.
Aber es funktioniert wohl schon so ein bisschen, aber nur, wenn du wirklich Durst hast, dann
okay.
Was gucken wir uns heute an? Wir werden am Anfang kurz über das Naming sprechen. Black Hat und Dark Patterns kann man durchaus mal diskutieren. Dann sagen wir kurz, was das ist. Und dann haben wir einige Beispiele mitgebracht, die wir dann durchgehen.
Und am Ende möchten wir dann nochmal den erhobenen Zeigefinger rausholen und sagen, was man besser machen kann und wie man es nicht machen sollte.
Kommen wir jetzt zur beliebten Kategorie des Klischee-Checks.
Klischee-Check, was ist das eigentlich? Wir haben uns gedacht, das ist vielleicht ganz nett am Anfang, so aus unserem Umfeld, Kunden, Kollegen, Freunde, Familie, immer mal jeweils ein Klischee mitzubringen und dann zu gucken, ob wir dieses Klischee vielleicht im gemeinsamen Gespräch über das Thema auflösen können, falsifizieren oder verifizieren können. Soll ich mal anfangen?
Mach mal.
Ich denke, ein Klischee ist, dass jeder diese fiesen kleinen Methoden meint zu kennen, die es da so draußen im Internet gibt, um Aufmerksamkeit zu lenken, um zu manipulieren. Und ich glaube, das größte Klischee ist, das Kleingedruckte liest doch eh niemand. Also wir lesen alle angeblich nur so oberflächlich und im Kleingedruckten verstecken sich dann die wichtigsten Infos und die werden immer schön versteckt.
Frechheit. aus der SEO-Perspektive, ich frage in Schulungen öfters nach SEO-Klischees und ich glaube, das bekannteste böse Beispiel, was man so in der Black Hat-Richtung abspeichern würde, ist, wo es jetzt nicht so black ist, aber weißer Text auf weißem Hintergrund sozusagen als fieser Trick, um der Suchmaschine Content zu geben, den der User nicht sieht und damit dann zu ranken.
Oder ist das nicht sowas, was so Urlaubsplattformen und so, was solchen Plattformen oft nachgesagt wird, dass da ganz oft steht Urlaub Mallorca, Urlaub Mallorca, Urlaub Mallorca oder so? Und
weiß ich nicht, es war vor meiner Zeit. Man hat früher gab es das mal irgendwie, aber
Mallorca. Ja. Mallorca.
Und ein anderes Klischee, was glaube ich auch noch in Köpfen drin ist, weil es halt auch tatsächlich ja so stattgefunden hat, also auch mit dem weißen Text, weißen Hintergrund, aber auch diese Keywords einfach nur reinzustopfen in einem Text, wo nur Bullshit steht und allein das reicht schon, um irgendwie zu ranken. Das heißt irgendwie nur ja Keyword reinstuffen. Ja.
Brautkleid. Beispiel.
Brautkleid. Und Blaukraut. Dann kommen wir mal zum ersten Punkt. Und zwar das Thema Naming. Ich kann zumindest für das Thema Black Hat SEO sprechen. Ja, letztes Jahr gab es ja nicht diese Pandemie als einzige große Gegebenheit, die uns alle beeinflusst hat. Es war auch das Thema mit George Floyd und der Black Lives Matter Bewegung. Und in dem Kontext wurden auch einige Begriffe, die man so selbstverständlich benutzt hat, nochmal diskutiert. Was meine ich mit den Begriffen? Sowas wie Blacklist und Whitelist. Das hat ja schon sozusagen so eine Konnotation, dass das eine ist irgendwie schlecht, das andere ist gut und das mit, Hautfarben dann assoziiert wird oder das Thema Master und Slave, was man gerne auch in der technischen Sprache nutzt, bei Festplatten und so weiter. Das wird irgendwie so selbstverständlich benutzt und in dem Kontext wurden halt einfach so Begriffe neu diskutiert. Eine Menge Unternehmen und auch größere Unternehmen wie Google, LinkedIn, Twitter haben darüber diskutiert und haben sich andere Wörter überlegt, die man ja auch stattdessen benutzen könnte. Wir zeigen jetzt mal an der Stelle wieder ein Kapitelbild. Da könnt ihr jetzt reingucken, wenn ihr einen Podcatcher habt und seht dann auf dem Bildschirm einen Tweet und ein Screenshot. Kapitelbilder sind super praktisch, gehen leider nicht mit Spotify, aber mit tollen Podcast-Apps wie iOS Pocket Cast, Overcast, Castro, Downcast. Ich habe in letzter Zeit einige probiert, da geht das alles wunderbar. Sogar Apple Podcasts kann es mittlerweile, das ist noch gar nicht so lange. Allerdings können die keine Kapitel marken. Ihr könnt übrigens auch Kapitel einzeln ansteuern und Sachen überspringen, wenn wir zu viel rumlabern. Kann man nämlich dann auch mal machen. Und wie sieht's im Android aus?
Marcel erklärt die Podcast-Welt. Also so hört ihr einen Podcast richtig. Aha. Ich habe es übrigens auch falsch gemacht. Also alles gut. Genau, das Android-Fähnchen halte ich hoch mit Pocketcast, AntennaPod und Podcast. Addict.
Da sieht man jetzt einen Tweet mit Begriffen, die alt sind und was Twitter jetzt da zum Beispiel vorschlägt. Sowas wie eine Whitelist könnte man als Allowlist bezeichnen, eine Blacklist als Denylist oder sowas wie Master and Slave, ich gerade erwähnt habe, sowas wie Leader Follower oder Primary Replica. Also es gibt auf jeden Fall Alternativen und in dem Kontext wurde das halt auch in der SEO-Welt diskutiert. Es gibt ja auch so eine Konferenz, die heißt Black Hat. Da gab es auf jeden Fall Diskussionen in dem Sinne, dass man da nicht mehr Black Hat zusagt. Und das wurde aber von der Community dort ziemlich vehement diskutiert und abgelehnt, weil es in dem Sinne auch keinen Hintergrund hatte in der Hautfarbe, sondern tatsächlich der schwarze und weiße Hut gemeint waren. Aber da komme ich gleich nochmal zu, wenn ich den Hintergrund erkläre. Es ist irgendwie ein Thema und ich glaube, man sollte sich dessen schon bewusst sein, dass man so Assoziationen weckt. Ja, aber so ein abschließendes Urteil gibt es zumindest fürs Black Hat SEO ist oder ist mir nicht über den Weg gelaufen. Weiß nicht.
Mir ist gerade eingefallen, so eine Liste gibt es auch für bestimmte UX-Themen, also wenn es um ethisches UX oder um Copywriting generell geht, auch in dem, wenn ich dran denke, ich pack's dann nochmal in die Shownotes mit rein, den Link, fällt mir jetzt gerade ein.
Und bei Dark Patterns, ich meine, das ist jetzt nicht so ganz so deutlich wie Black, aber.
Genau, also es geht ja eigentlich um die dunklen Muster, die man zu hell ins Licht, also ans Licht bringen soll. Soweit ich weiß, gibt es da keine Diskussion drum, aber ich muss auch sagen, da muss man sicherlich dann vielleicht nochmal in die tiefere Recherche gehen. Aber eigentlich handelt es sich ja erstmal um dunklere Muster und nicht unbedingt um schwarze Muster.
Der Gegenteil ist ja jetzt auch nicht White Patterns.
Nee, so. Genau, ja.
Was sind denn die Dark Patterns? Ich bin neugierig.
Im UX oder in der gesamten Designwelt basiert die Idee eigentlich auf Design-Patterns, also so Entwurfsmuster, die funktionieren, die wieder verwendbare Lösungen sind für ein bestimmtes Problem, was man angeht. Man verwendet da sozusagen Muster, um das zu lösen. Und die Dark Patterns sind sozusagen die fiesen Tricks, um dieses Problem noch schneller lösen zu können. Das ist mal das eine, also sozusagen aus der Oberflächengestaltung. Und zum anderen ist es aber auch ein Begriff, den die kritische Wissenschaft benutzt, um quasi ein Wort, ein Vokabular zu finden, was die User Experience beschreibt und bewertet und sich mit diesem unethischen Phänomen auseinandersetzt. Wenn Dinge komplexer werden, dass Leute eben Abkürzungen suchen und diese dunklen Muster sozusagen nicht den Nutzer in den Vordergrund stellen, sondern eher die psychologischen Denkweisen negativ ausnutzen. Also es geht quasi um die intendierte, explizite, Achtung, Untergrabung der Grundsätze des nutzerzentrierten Designs. Es gibt natürlich auch einfach schlechtes Design, aber Dark Patterns sind tatsächlich bewusst intendierte Muster, um psychologische Tricks anzuwenden.
Zu manipulieren.
Genau. Und es steckt natürlich die Sorge dahinter, dass UX-Designer einfach diese Praktiken übernehmen, weil es angeblich funktioniert und man sich dann immer mehr in diesen unethischen Verhaltensmustern bewegt. Und irgendwie ist es auch eine Kombination aus Psychologie, wie bei allem, dem Interface-Design, also wo es dann tatsächlich auch auftaucht, wo es uns begegnet, und AB-Tests. Es werden ja auch gerade immer mehr AB-Tests gemacht und man bekommt eventuell raus, was besser funktioniert, und wenn sich das dann sozusagen fortsetzt, dann ist es wie so ein gelerntes Muster und man kommt da nicht mehr raus. Und das ist halt wichtig zu labeln und ans Licht zu bringen.
Aber wenn es denn funktioniert, warum sollte man das denn nicht machen?
Es funktioniert ja nicht, aber dazu kommen wir ja gleich noch.
Okay.
Soll ich einfach mal vielleicht mit einem Beispiel?
Ja, mach mal. Kann ich mir das ja gar nicht vorstellen.
Ein Beispiel, was mir ehrlich gesagt auch gar nicht so bewusst war, was ich aber dann in der Recherche rausbekommen habe. Man hat ja auf Webseiten immer öfter jetzt bei beratungsintensiven Webseiten zum Beispiel ein Chatfenster. Ja, also da kommt ein Pop-up, was mir sagt, hallo, ich bin Service-Experte XY, stell mir doch hier bitte deine Frage, du bekommst eine Antwort. Und tatsächlich ist ja da unsere Annahme, ich tippe die Frage ein, sende die Frage ab, dann kommt die Frage beim Empfänger an und ich bekomme die Antwort. Es ist aber tatsächlich so, dass sehr viele Software, ohne dass ich es weiß, in dem Moment schon mitliest, wo ich lostippe. Also quasi schon live meine Frage abruft und mir nur suggeriert wird, dass erst mit dem Absenden diese Übermittlung stattfindet. Das heißt, ich werde quasi vorher schon ausspioniert, damit hintenrum getrackt, aufgezeichnet wird, was ich eingebe und ob ich vielleicht die Frage sogar nochmal verändere und so weiter und so fort. Und das ist schon ein gewisses Dark Pattern, weil mir das gesagt werden muss im Vorfeld. Also es müsste irgendwo ein Hinweis stehen, dass schon die Eingaben getrackt werden, weil ansonsten ist es einfach intransparent und richtig fies und böse, wenn man so will.
Und es wäre, ich überlege gerade, es wäre ja tatsächlich auch eine Datenschutzproblematik, zumindest in der EU.
Also das Thema kommt uns, glaube ich, hier bei allen Dark Patterns nochmal entgegen. Da müssen wir natürlich auch deutsche Richtlinien, EU-Richtlinien und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir das Fass hier auch machen wollen. Ja, das wäre tatsächlich was. Aber kommt ziemlich häufig vor wohl.
Okay, da habe ich echt noch nicht drüber nachgedacht.
Ja, siehst du, ich auch nicht. Das Quelle habe ich natürlich verlinkt.
Gibt es da irgendwie so bekannte Bösewichte, die man...
Bestimmt, es gibt eine Shaming-List auf diversen Webseiten, aber genau, also es ist einfach so, warum sollte ich auch als Nutzer Grund zur Annahme haben, dass sich die Oberfläche jetzt anders verhält, als ich es denke, und damit wird eben gespielt, und das ist nur ein Beispiel davon.
Mhm. Okay, krass. Genau, wir machen das Ganze heute ein bisschen abwechselnd. Deswegen,
mal was ganz Neues, wir wechseln uns ab.
Deswegen gehe ich jetzt mal Thema Black Hat und was ist das und erzähle ein Beispiel und dann ist Steffi wieder dran. Genau, Black Hat kommt nämlich aus dem Western-Film und zwar tragen die Bösewichte tragen da immer einen schwarzen Hut und die Guten tragen einen weißen Hut und genau daher gibt es sozusagen die Bezeichnung Black Hat SEO, White Hat SEO.
Kommt das in den modernen Western auch vor?
Ich gucke halt nicht so.
Aber okay, lass uns mal Filmtipps unten auch sammeln. Von
ja, zumindest ist es ja historisch bedingt und den Begriff gibt es auch schon eine ganze Weile. Und aus der SEO-Perspektive, also das ist jetzt erstmal so die Bedeutung des Begriffs, was es eigentlich Black zu Black macht, ist es, dass man versucht, absichtlich gegen die Richtlinien von Google zu verstoßen. Es gibt tatsächlich, ja, aufgestellte Guidelines, Webmaster Guidelines von Google, die man auch in den Shownotes findet, sind verlinkt, wo einfach Google dargestellt hat, was geht halt nicht, was ist böse, was wollen wir nicht mehr. Und warum macht man das? Man will natürlich den Algorithmus austricksen.
Ab wann hat der Google gesagt, machen wir nicht mehr? Seit wann gibt's denn die?
Das ist eine Frage, die kann ich jetzt nicht machen. Die gibt's auf jeden Fall schon eine Weile und die werden natürlich auch erweitert, wenn da irgendwie neue Muster irgendwie so auftauchen. Dieser weiße Text auf weißem Hintergrund ist ja auch nicht so ohne, also das gibt's ja wirklich, dass damit rumgespielt wird, auch mit diesem Keyword-Stuffing. Letztendlich gibt's halt diese Richtlinien und Google versucht die natürlich in dem Sinne einzuhalten, indem Updates genau darauf ausgerichtet waren, da entgegenzuwirken und das dann nicht, dass man das einfach verhindert, dass man den Algorithmus austricksen kann. Es war früher vielleicht noch ein bisschen einfacher und dann wurden aber einfach die Updates da im größeren, also es ist wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Black Hat SEOs tricksen aus.
Solange wie es nicht abgestraft wird, mache ich es noch und dann versuche ich einen anderen Weg zu finden.
Genau, das ist ja genau der Punkt. Wenn man dieses Katz-und-Maus-Spiel spielt, dann ist man in dem Sinne nicht nachhaltig. Also vielleicht gibt es dann so den Effekt, dass man im ersten Augenblick vielleicht schnell rankt oder so. Oder Leuten helfen konnte oder Unternehmen helfen konnte, dass die dann tatsächlich wirklich auf Platz 1 waren, so, weil du halt so damit gearbeitet hast. Aber dann kam irgendwie ein halbes Jahr später irgendwie ein Update und was genau das dieses Spielchen verhindert hat. Und dann wurde man abgestraft dafür und hat quasi alles verloren.
Ja, zu welchem Preis? Also da komme ich später auch nochmal drauf, ja.
Und das ist halt schon ein bisschen krass. Man verliert halt irgendwie dann den Traffic, den man, oder die Rankings, die man gewonnen hat, den Traffic, das ist dann auf einmal natürlich weg. Das heißt, es ist halt super, also es ist einfach nicht nachhaltig, super nicht nachhaltig. Deswegen sollte man das Ganze natürlich irgendwie nicht machen und halt auch Augen auf bei der Agenturwahl, weil es gibt natürlich schon auch die Kandidaten, die das da durchaus noch machen und ja, wir gucken uns ja ein paar Beispiele an. Die Beispiele, die wir uns angucken, die sind jetzt auch keine, das ist jetzt 2021 der neue heiße Scheiß, sondern es sind immer noch Sachen, die irgendwie auch funktionieren oder immer noch gemacht werden.
Und nicht abgestraft werden, ja offensichtlich.
Ja, da finden das immer, also die gerechte Strafe kommt ja. Okay. Halt, hoffentlich immer so. Also, aber ja, ein paar Sachen funktionieren. Aber du kannst halt, wenn du Pech hast, kriegst du halt, entweder kriegst du so eine automatische Strafe halt durch so ein Update, oder du kannst auch teilweise manuelle Strafen bekommen, dass halt nur deine Website für das bestimmte Problem sozusagen abgestraft wird, sag ich mal. Also das findet man, aber so eine, wenn man davon betroffen ist, gibt es in der Google Search Konsole, was immer der Maschinenraum von Google ist, immer so Nachrichten, so von wegen hier, das und das Problem ist auf deiner Website. Vielleicht wurdest du ja auch gehackt. Das muss ja nicht immer alles selber verursacht worden sein. Genau, und ein bekanntes Beispiel, was man, glaube ich, auch schnell mit SEO assoziiert, ist das Thema Fake Links. Ich glaube, in der ersten Folge hatten wir über das Thema Verlinkungen und Backlinks kurz gesprochen und nur kurz im Hintergrund. Links oder Backlinks, Links von anderen Webseiten sind einfach gut in dem Sinne, weil das damals der Durchbruch war von Google 1998, dass man kein Verzeichnis mehr hatte, sondern man hat irgendwie so ein Ranking basierend auf wie viel Zitate sozusagen kriege ich von außen oder wie viele Links kriege ich von außen und wie glaubwürdig bin ich dadurch. Und je mehr Links ich habe von Seiten, die auch viele Links haben, desto ja eher werde ich quasi empfohlen und habe deswegen gute Rankings bekommen. Das war halt so das Patent von Google, was die Suchmaschine so ausgemacht hat. Und dementsprechend wurde damit natürlich immer sehr viel Schindluder getrieben in Form von Fake Links, indem man zum Beispiel so Linkfarben aufgebaut hat, also ganz viel Websites, die man entweder selber generiert hat.
Linkfarben?
Farmen. Farmen wie, Farmen. Wie bei Kühen.
Ah, okay.
Genau, oder so ganz viele Satellitenseiten aufgebaut habe oder so Linknetzwerke und dann von dort verlinkt. Das sind vielleicht auch nur Schrottseiten gewesen oder so. Oder tatsächlich auch sowas wie Linkkauf oder ja, Verkauf sozusagen von Links, indem dann irgendwelche größeren Webseiten anbieten. Hier für den und den Preis kriegst du den Link und ich bin ja total viel wert, weil ich ja auch eine totale Authority habe und dementsprechend kostet bei mir Linkmiete so und so viel im Jahr. Genau, und dann wirst du da mit deiner Landingpage total gut ranken. Genau, also das ist auf jeden Fall eine Strategie. Auch sowas wie Advertorials gehören dazu, wenn die Links nicht als sponsored markiert sind. Wir haben ja auch über diese Linkmarkierung gesprochen, dass man die als Follow, also Suchmaschinenbot, darfst du folgen oder darfst du nicht folgen. Und da kann man auch mittlerweile das auszeichnen, als das ist jetzt hier ein gesponserter Link. Dann weiß Google, ah, okay, es ist ein Advertorial, ist ja durchaus eine gängige Praxis, aber dieser Link soll bitte mal nicht so gezählt werden.
Vielleicht doch nicht ganz abwechselnd, da fällt mir gerade ein, also tatsächlich ist das auch ein Dark Pattern im Sinne von auf der Oberfläche nicht kennzeichnen, dass es Werbung ist oder dass es irgendwie PR ist, sondern ich denke, es ist ein ganz normaler Navigationspunkt und ich lande dann aber doch auf einer Ad oder es ist eine Ad tatsächlich und die ist nicht optisch oder auch durchs Copyright irgendwie, Copyright, also ja, durch den Text, durch den Editorial Text gekennzeichnet, ist auch eine ganz fiese Nummer.
Das passt ja dann, in dem Sinne ist es ja sogar ein, ja. Von beiden Seiten sozusagen, ja. Weil so Advertorials, die nicht gekennzeichnet sind, ist ja genauso ein Fall. Ja.
Genau.
Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, findet jetzt wieder auch als Kapitelbild und zwar nämlich ein Angebot von einem bekannten Medienmagazin. Also tatsächlich ist es einfach Usus, dass auch Marken, die man so kennt, einfach anbieten, hier, wir schreiben dir irgendwie einen Artikel, kannst dir das Keyword aussuchen, wir sorgen dafür, dass kein anderer dieses Keyword besetzt. Und du kriegst da ein paar Links auf deine ausgewählten Landingpages und kostet dich, je nachdem, welches Paket du dann haben willst, irgendwie 2.500 im Jahr oder 7.000 im Jahr. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, was aus der Realität gegriffen ist. Das ist irgendwie so ein paar Jährchen alt. Aber so sieht dann zum Beispiel sowas aus. Jetzt, das ist jetzt für so ein Advertorial in dem Beispiel, ja. So viel kann einen das dann kosten. So. Aber gibt man das Geld aus, so wird dann vielleicht auch eine Zeit lang dafür gefunden, beziehungsweise kann sein Unternehmen dann mit Hilfe dieses Medienmagazins nach oben platzieren, kriegt durch den Link nochmal so ein bisschen Boost. Aber wenn du dann unter einer Strafe fällst, dann hast du im Zweifelsfall irgendwie Geld ausgegeben und noch einen negativen Effekt dazu oben drauf bekommen. Genau, und so, das findet alles immer noch statt. Also ich hatte vor kurzem da nochmal einen als Berater sozusagen an der Seite gewesen, wo auch eine Agentur das wieder verkaufen wollte. Da war dann so das Argument, ja, wir können das doch super gut machen. Wir kennen doch die Linkprofile von anderen Websites und wir ahmen das genau nach. Also welche Art von Links sind denn da irgendwie natürlich? Welche Linktexte sind natürlich und welche Art von Webseiten? Wir machen das ganz langsam über einen langen Zeitraum. Dann fällt es nicht auf, dass da auf einmal ganz viele Links dazukommen. So hat Google eigentlich gar keine Chance, das zu erkennen. Und übrigens, ja, so natürliches Linkbuilding und Content-Marketing ist doch alles Quatsch. Das funktioniert nur, wenn man die Links kauft.
Was hast du da gemacht? Hoffentlich. Was
ich habe gesagt, mach das. Natürlich bin ich überhaupt gar kein Fan, war ich noch nie von diesem Linkkauf geht nicht. So guter Content überzeugt. Und oder einfach so, was man halt so, man netzwerkt, man geht auf Konferenzen, man spricht mit PR und so weiter. Durch Gespräche oder durch Netzwerken kommen ja auch Links zustande, natürlicherweise. So. Und da braucht man die nicht kaufen, weil, nee. Es gab da viele Updates dagegen. Das erste größere Bekannte von Google war in 2012, das Penguin-Update. Und da wurde das erste Mal so massiv gegen vorgegangen. Das wurde über die Laufe der Jahre immer mal wieder geupdatet. Dann gab es irgendwie Penguin 2 und so weiter. Damit hat man immer wieder versucht, halt die bestimmten Taktiken, die es so gab, zum Beispiel dieses Link-Farm-Ding, dann auszuschalten. Und jüngst gab es auch wieder zwei tatsächlich Link-Spam-Updates. In diesem Google-Update-Sommer gab es ja irgendwie nicht nur zwei Core-Updates und das Page-Speed-Update, sondern auch zwei Link-Spam-Updates, die jetzt im Juni und im Juli durchgelaufen sind. Und jetzt das zweite müsste jetzt auch jetzt durch sein, wo es genau wieder um das Thema ging, so Links. Ja, und noch was Lustiges am Rande, weil man ja dann auch teilweise gegen Dinge kämpfen muss, wo Unternehmen vielleicht damals mit den Bösewichten zusammengearbeitet haben, wo man dann versucht, natürlich diese Links dann wieder ungültig zu machen, so, weil da wurden vielleicht in der Vergangenheit welche aufgebaut, dass die Leute, die damals eigentlich diese Link-Kauf-Geschichten gemacht haben, also es war vielleicht nochmal, also es war ein bisschen größer nochmal das Business, dass die mittlerweile dann halt auch umgestiegen sind und die Tools dann anbieten, um die Links wieder zu entdecken und wegzumachen. Also gleichen bösen Leute versuchen jetzt auf der anderen Seite mit Tools zu helfen, wie du die bösen Links wieder wegkriegst. Das ist mal ein größeres Beispiel.
Dann mache ich mal weiter. Ich hatte erzwungene Abo-Fortsetzung. Das ist ein großes Thema. Es spielt auch so ein bisschen in dieses kleingedruckte Lesen mit rein, aber auch das kostenlose Testzeiträume. Und dann wird eben nicht transparent kommuniziert, dass die Mitgliedschaften automatisch erweitert werden, dass Kreditkarten vorbelastet werden ohne Vorwarnung. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, ist auch wieder als Screenshot eingebunden. Das Beispiel zeigt ein Screenshot von einer Kinderspiele-App. Das ist nämlich auch ganz, ganz gemein, dass Entwickler das vor allem einbauen in so Spiele-Apps. Und wenn da die Eltern oder die Erziehungsberechtigten nicht ordentlich mit drauf gucken, kann das eben ganz schnell mal passieren, wie jetzt in diesem Beispiel, dass nach diesem Zeitraum einfach mal fast $60 in der Woche für so ein Spiel-Abo dann fällig werden. Und es ist halt super klein, weiße Schrift auf einem sehr unruhigen Hintergrund. Also Barrierefreiheit, man kann es einfach wirklich nicht lesen oder überspringt es halt sehr schnell. Und die Beispiele gibt es ja zuhauf, dass dann A, überhaupt nicht kommuniziert wird, versteckt kommuniziert wird, also erzwungene Mitgliedschaften.
Das ist wahrscheinlich vor allen Dingen auf Smartphone-Plattformen.
Nicht nur. Also es gibt ja auch einen großen Anbieter, der sowohl verschickt als auch Serien anbietet. Und da gibt es ja auch wunderschöne Mitgliedschaften, wo man ganz genau aufpassen muss, wie lange die eigentlich kostenlos sind und was sie danach kosten.
Wie damals mit den Zeitungen. Das Modell gibt es schon lange, ne? Okay, weil ich
jetzt... Ist also auch auf Webseiten gang und gäbe, ja.
Weil ich muss jetzt gleich an das Schlumpfbären-Business denken, so wo du
quasi, was?
Naja, wo es dann auch so kostenlose Spiele gibt, wo du dann aber nur weiterkommst, wenn du quasi dir so Items kaufst.
Ja, das ist diese In-App-Käufe. Das ist schon nochmal ein bisschen was anderes.
Ja. Okay. Ja, weil ich wollte es nämlich gerade mit den Abos fragen, weil das wäre ja sonst eine Plattformgeschichte, warum wird die nicht verhindert, ne? Aber wenn das jetzt irgendwie Wildwest auf allen möglichen Websites existiert, ist halt auch schwierig, wer kontrolliert es und wie kann man dagegen vorgehen?
Es ist ja an sich ein Geschäftsmodell, das kann man jetzt akzeptieren oder nicht. Wichtig ist da einfach transparent zu machen, dass es das ist, was auf einen zukommt und sozusagen den Klick intendiert zu sagen, okay, diese Aktion folgt dann und dann. Vielleicht auch mal nochmal eine nette Erinnerung zu schreiben, übrigens ab morgen wird dein Konto mal direkt belastet, Entschuldigung.
Mein nächstes Beispiel, da geht's um darum, Inhalte zu kopieren, beziehungsweise zu kopieren und dann leicht zu modifizieren. Einfach davon ausgehend, es gibt einfach vorhandenen gut rankenden Content, der existiert und der wird dann einfach kopiert und irgendwie auf eine neue Website gepackt. Muss jetzt nicht irgendwie die gleiche Sprache sein. Wir hatten ja vor kurzem auch mal ein Beispiel, wo es dann mal wo eine komplette Website eigentlich kopiert worden ist und in einer anderen Sprache gepackt worden ist. Das sind ja irgendwie auch Strategien, die sind einfach unschön, weil man einfach irgendwie ja mit wenig Aufwand versucht, da irgendwie was Traffic abzugreifen. Und das ganze Thema kann man aber auch so machen, dass man, es gibt so ein Artikel-Spinning, nennt sich das, dass man quasi Artikel kopiert und die dann entweder manuell oder automatisiert umschreibt, dass man Wörter einfach austauscht, so dass man, ja, dass quasi die Suchmaschine denkt, es ist jetzt ein anderer Content, weil wenn man jetzt das gleiche nur kopiert, dann weiß ja Google mittlerweile, okay, das ist Duplicate Content, die Seite hatte das irgendwie zuerst, was aber schwierig ist, wenn man dann irgendwie versucht, den Text umzuschreiben, so dass er nicht mehr erkannt wird. Und da gibt's irgendwie Software dafür, die das einfach automatisiert macht, das dann wirklich, das geht ja dann schon Richtung Spam, so, man lässt einfach kopiert, lässt Software drüber laufen und veröffentlicht das da wieder, um dann damit irgendwie, Rankings zu generieren oder irgendwie das als Link-Farm zu nutzen. ja, sollte man auf jeden Fall auch lassen. Und da sagt Google auch dazu, Scraped Content, nee, wollen wir nicht haben, werden wir auf jeden Fall verhindern, wenn wir das finden. Ich hatte auch eine Website gefunden, die gesagt hat, das funktioniert auf jeden Fall noch. Ich nehme einfach den Content von einem gut rankenden Artikel, entferne alle Füllwörter, und dann habe ich nur noch so einen Inverted Index über mit einigen substantiven oder wichtigen Wörtern und fülle, also es ist quasi wie so ein SEO-Briefing mit 300 oder 500 Keywords und der Texter muss dann sozusagen einfach auffüllen, also nicht umschreiben, sondern einfach nur auffüllen, mhm, und Google hat keine Chance, das zu erkennen. Ah, keine Ahnung. Mhm. Also es wird irgendwie auf jeden Fall noch gemacht.
Verrückt. Versteckte Kosten hatte ich ja gerade schon mit erzwungenen Abos, gibt es aber noch in anderen Zusammenhängen, vor allem so, wenn wir auch so an Einzelhandel im Internet denken, dass erst im letzten Schritt des Bestellvorgangs unerwartete Kosten auf einen zukommen. Ups, da stehen ja doch Liefergebühren, hätte man vielleicht ja auch mal am Anfang gerne wissen können. Oder auch ein anderer Trick, ne? Indem man sozusagen die kognitiven Vorurteile, die Menschen haben, gezielt ausnutzt. Dieses zum Beispiel, dass man auf einer Webseite sieht, dass gerade auch andere Menschen sich dasselbe Objekt ansehen. Man kennt das also von verschiedenen Buchungsplattformen. Mhm. Und dass damit sozusagen dieses soziale Voreingenommenheit sofort ausgenutzt wird. So, oh Gott, jetzt dieser Deal oder dieses Objekt geht jetzt, da sind noch 3000 andere Leute, die sich das gerade angucken, buchen, damit wir es haben und damit es weg ist. Auch eine fiese Nummer, also diese künstliche Verknappung, mhm, die da ja auch so ein bisschen mit reinspielt.
Die ist aber auch sehr gängig und wird auch gern oft kopiert und für AB-Tests und so weiter.
Ja, aber es nutzt deine Assoziationen aus, die du hast. Ich meine, im schlimmsten Fall stimmt das nicht mal, sondern ist wirklich diese künstliche Verknappung.
Ist es so?
Ja, ganz oft.
Ja, es gibt ja auch AB-Testing-Tools, die es auch einfach schon so implementiert haben, dass das sich einfach ausdenkt die ganze Zeit. Also das, ich glaube, das stimmt ja in den meisten
Fällen. Ja gut, Fällen, das ist dann wirklich kriminell, aber es geht auch generell schon mal damit zu spielen, also mit diesem, ne, also diese Voreingenommenheit auszunutzen. Mhm. Und auszunutzen ist in dem Fall wirklich ein negativ, also meint es genauso negativ.
Mein nächstes Beispiel sind expired Domains, also irgendwie Domains, die ausgelaufen sind und dann, dass man da zum Beispiel Weiterleitungsketten mitmacht. Also man stellt sich vor, man hatte total erfolgreiche Domain, gibt aber sein Geschäft auf, weil, weiß nicht, keine Zeit mehr, Unternehmen ist pleite gegangen, keine Ahnung, Domain wird quasi aufgelöst. Darum gibt es sozusagen einen Markt, der nur darauf wartet, dass Domains, die vorher gut funktioniert haben, expiren und in dem Moment werden die gekauft.
Auslaufen.
Ja. Und in dem Moment werden die gekauft, das ist auch alles schon sehr automatisiert und dann werden da so schöne Weiterleitungsketten gemacht, dass man das sagt, okay, man leitet es dann weiter zu einer bestimmten Landingpage und dann die ganzen Backlinks, die vorher auf diese Domain gingen, leitet man zum Beispiel dann weiter. Ja, wenn man vielleicht ein interessantes Linkprofil hatte. Selber auch die Erfahrung gemacht, noch vor bevor ich so ganz viel mit SEO gemacht habe. Wir hatten ein Projekt Fliegender Kaffee, also wie in Neapel, in den Bars. Man kauft nicht nur einen Kaffee, sondern man geht in eine Bar und kauft zwei Kaffees, nämlich für sich selbst und einmal für jemanden, der sich das nicht leisten kann. So. Und das war so eine Idee und dann haben wir irgendwie Bars und so gefragt, mitzumachen, Cafés. Und das ging ganz gut rum, so in so Trendmagazinen und dann hatten wir auch irgendwie in der New York Times irgendwie einen Artikel und dann dadurch irgendwie ganz gute, glaube ich, ein ganz gutes Backlink-Profil so durch das Ganze, durch die Aufmerksamkeit. Und dann war irgendwie das Projekt zu Ende, wollten damit nichts zu tun haben, Finanzamt, was, du musst ja alles ganze Zeit um Sachen kümmern. Genau, und dann ist irgendwie die Domain ausgelaufen und dann war danach so weitergeleitet zu irgendwelchen Baumarktseiten und was weiß ich. Also es ging eine ganze Zeit lang, dass die noch genutzt worden ist und ich dachte, ja super, das ist natürlich.
Kann man das nicht ausschalten oder verhindern?
Na, die Domain gehört, also du musst die Domain behalten, dann darfst du nicht weggeben. Also ich meine, Domain kostet jetzt auch nicht viel, ne?
Genau, und wenn du die ganzen Links, die da, die kann man nicht, also.
Ja, dann kannst du ja dann zur New York Times gehen und sagen, bitte macht mal den Link weg. Das ist ja super aufwendig, wenn du müsstest, ja. Unschöne Strategie und ja, ist ein Markt.
ist ein Markt, ist ein bekanntes Muster. Auch in meinem nächsten Beispiel, also das ist ja eh das Ganze, dass man im Oberflächenkonzept gerne Größendarstellungen nutzt, um Hierarchien herzustellen, Schaltflächen, die größer sind, kleiner sind, um eben Aufmerksamkeit zu lenken. Und man kann eben aber auch falsche Hierarchien damit, Hierarchien ist auch ein schönes Wort, suggerieren. Und das ist ganz, ganz oft ausgenutzt und fies verwendet in der Sprache und in der Darstellung von Buttons in Overlays. Also man kennt das leider jetzt sehr, sehr häufig auch wieder im Einzelhandel. Man kommt auf eine Webseite und wird gefragt, ob man sich für einen Newsletter anmelden möchte, ob man da sogar noch was sparen möchte, wenn man sich für den Newsletter anmeldet. Und ein fieser Trick ist tatsächlich zu sagen, dass die Button-Darstellung in Größe, Form und Schrift so verwendet wird, dass man nicht mehr rauskommt. Also dass es keine Möglichkeit gibt, irgendwie dieses Pop-up, dieses Overlay zu schließen, dem Ganzen nicht zuzustimmen oder eben, dass der Button quasi dem Ganzen nicht zuzustimmen, sehr viel weniger deutlich dargestellt wird, als der Button dem Ganzen zuzustimmen. Und eigentlich wäre es ja entweder eine Gleichgewichtung oder eben, man sagt, Primär- und Sekundärdarstellung. Genau, und da können wir uns mal ein Beispiel angucken. Das erste Beispiel ist ein Newsletter-Pop-up, kannst du dir ja mal angucken. Also es steht, sign up for your daily newsletter and stay up to date with all the latest news. Und es gibt genau zwei Buttons, die sagen was.
Ich muss nah ran. Subscribe und I'm already a subscriber.
Genau, und dann gibt es in der oberen rechten Ecke noch ein Fragezeichen. Und jetzt sag mir mal, wie du das Newsletter-Pop-up, wenn du weder subscriben möchtest oder du bist schon ein Abonnent, wie du da wieder rauskommst.
Ich würde mich ärgern, wenn es noch eine Escape-Taste gibt, würde ich die noch nutzen. Gibt es ja auf einigen Macs nicht, gab es nicht mehr. Aber ja.
Und also hier ist es wirklich ein Problem in der Darstellung, in der intendierten Darstellung und natürlich auch in dem UX-Writing.
Das ist schon eine fiese Nummer, ne?
Genau, Anmeldebutton und Abmeldebutton gibt es nicht. Die Buttons sind alle gleich gestaltet, sie sind super auffällig. Also es ist auch kein schlechtes Design, ne? Das ist tatsächlich intendiert so.
Ja, ich habe immer, es gibt ja immer das Thema so, wie misst man denn eigentlich Erfolg auf Webseiten? Und da heißt ja immer, da fällt ja immer vielen ein, irgendwie Time on Site. Müssen wir erhöhen, weil dann ist es erfolgreich.
Verweildauer.
Genau. Ja. Und das ist ja genau ein Beispiel dafür, wie man die Time on Site erhöhen kann.
Ich brauche erstmal 80 Jahre. Was mache ich jetzt genau?
Und ich komme nicht weg. Wenn ich das Schließen-Button verstecke, dann kann ich auch meine Time on Site.
Den es ja hier auch gar nicht gibt. Wir wissen jetzt nicht, was sich hinter dem Fragezeichen verbirgt, aber auch das ist ja kein offensichtliches Abbruch, Schließen, weg. Signal. Genau, darunter habe ich noch ein anderes Beispiel.
Jetzt wieder als Kapitelbild.
Das ist tatsächlich sehr, sehr häufig, dass man Rabatte bekommt und das Ganze nennt sich dann auch Confirm Shaming, also quasi, dass Nutzer die Schuld in die Schuhe geschoben wird, wenn sie doch nicht jetzt den Newsletter abonnieren und diesen wunderbaren Rabatt, der damit einhergeht, quasi nicht annehmen. Und im Prinzip sagt das Ganze genau das, also du bekommst 30% Rabatt, wenn du den Newsletter abonnierst, dann ist auch sehr gut hier optisch dargestellt, dieses der primäre Button ist tatsächlich ja, ich möchte diese 30% Rabatt und den Newsletter abonnieren und dann sekundär, nee, danke, möchte ich nicht, ich bin lieber der Idiot, der den vollen Preis bezahlt. Also da ist es tatsächlich auch eine Brand Experience, die einfach nicht stimmt. Überhaupt die Sprache der Marke, wie die es gesprochen wird und dass die Leute für dumm verkauft werden oder quasi ihnen die Schuld, du bist ja selber schuld, wenn du den vollen Preis zahlst und dich jetzt hier nicht für den Newsletter anmeldest. Also auch eine richtig fiese Nummer.
Da müssten doch eigentlich, also wenn ich das so sehe, weil, was man ja jetzt auf jeder Webseite auch hat, ist ja diese Cookie-Banner-Geschichten und die sind ja ganz oft auch in dem Style so ein bisschen angelegt, also dass ich entweder alles akzeptiere und das alles grün und das andere ist irgendwie versteckt, wenn man es irgendwie doch nicht will. Das müsste ja dann, das betrifft ja fast jede Webseite heutzutage mit diesem Muster, oder?
Cookie Layer, das ist ein anderes Thema, können wir das bitte mal anders besprechen?
Okay.
Ich habe aber nochmal ein positiveres Beispiel mitgebracht, weil Marcel, du müsstest einmal kurz nach unten scrollen.
Ja.
Und zwar auch da, dass man einfach mit der Sprache ein bisschen empathischer umgeht. Auch da geht es darum, dass man einen Rabatt oder einen Vorteil bekommt, wenn man sich für den Newsletter anmeldet. Aber da ist die Markensprache sehr viel empathischer. Also da geht es, ja, toll, nehme ich mit, vielen Dank für das nette Angebot. Oder nee, ist okay, brauche ich jetzt an der Stelle nicht. Also es ist manchmal auch so diese kleinen Feinheiten, dieses Empathische. Manchmal ist man einfach nicht in der Stimmung dafür und das ist aber auch okay. Sehr viel nutzerfreundlicher und auch im Markensprech.
Dann gucken wir uns weiteres SEO-Beispiel an, und zwar das Thema Cloaking. Und das bedeutet letztendlich, dass man der Suchmaschine eine andere Version der Webseite liefert als dem User. Also man zeigt da ganz anderen Content. Zum Beispiel der User sieht irgendwie nur die Produkte und für die Suchmaschine packt man dann auch irgendwie so einen großen Text, langen Text rein, den aber auch nur die Suchmaschine in dem Moment sieht, wenn sie auf die Seite kommt. Sowas macht man zum Beispiel über so Bot-Erkennung und dann sehen die, okay, da kommt der Googlebot und dann zeigen wir dem Googlebot mal was anderes. Das passiert im einfachsten Fall vielleicht aus so einer, sag ich mal, ja, weiß ich nicht, aus so einer Not heraus, indem man zum Beispiel sowas, also ich habe einen Case mitgebracht, das Spotify, und die haben ja so ein bisschen das Problem, dass die Leute alle natürlich ein Login oder einen Sign-up schicken wollen, dass du dann ja erst in dem Moment hören kannst, wenn du angemeldet bist, und aber gleichzeitig natürlich auch gefunden werden wollen für Alben und Künstler und einzelne Songs. Und
dass es eine geschlossene Plattform eigentlich ist?
Ja, genau. Weil prinzipiell kommst du als User dann auf eine Seite, wo du dann erstmal dich einloggen musst und siehst
Anmeldung.
Genau. Ja. Und da.
Beziehungsweise Vorschau hören kannst du ja auch schon vorher, oder? Also unangemeldet, so kleine Snippets.
Ja, ne, ich glaube mittlerweile, also ich weiß auch jetzt gerade nicht, wie es aktuell, ich habe dann meistens den Desktop-Client so, aber ich glaube mittlerweile landet man schon auf so eine Preview, aber man muss eingeloggt sein. Ich weiß es nicht. Müssten wir jetzt direkt nochmal nachgucken. Jedenfalls gibt's da einen Case von Systrix, haben wir verlinkt und auch als Kapitelbild mal gerade drinne, wo du quasi gesucht hast, vielleicht nach einer National Philharmonic Orchestra, hast es anbekommen, hier kann man umsonst hören bei Spotify, und dann hast du irgendwie draufgeklickt und dann kam eigentlich nur eine Seite, wo du dich dann irgendwie einloggen solltest beziehungsweise sign-upen solltest. Genau, und wenn du aber eingeloggt warst, oder beziehungsweise nicht das, sondern Google hat die Seite gesehen, so dass man wirklich diese Playlist gesehen hat. Also man hat die Songs gesehen und so weiter, wie man halt so Spotify aussieht. Genau, und da wurden halt einfach zwei verschiedene Versionen angezeigt. Also die Suchmaschine sieht das, und das war auch das, was im Google Cache sozusagen sichtbar war, und das andere ist halt für den User. Und da ist dann da ist Spotify dann auf jeden Fall auch in eine Abstrafung reingelaufen seitens Google bezüglich dieser Fälschung.
Was ist denn mit Screenreadern? Was sehen die denn? Das, was der Nutzer sieht, oder diese gefälschte Seite?
In dem Fall, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das technisch da gelaufen ist, ob die eine Bot-Erkennung hatten oder weiß ich nicht. Kann man ja auch irgendwie über IPs erkennen. Aber ich glaube, da ist mittlerweile Google sehr breit aufgestellt.
Wieder zwei offene neue Fragen, die wir in die nächste Folge mitnehmen.
Hilfe! Genau, das ist quasi so, ich sag mal, da ist man so ein bisschen aus der Sicht von Spotify natürlich so am Überlegen, ja, einerseits will man natürlich irgendwie ranken, andererseits will man natürlich die User, dass sie irgendwie einloggen. Also es ist, glaube ich, schon eine schwierige Abwägung, aber das Thema unterschiedliche Inhalte zeigen geht halt einfach nicht. Also ich glaube, es gibt immer noch den Moment, wo man sagt, man gibt dem Bot quasi Accessibility-Hilfe, indem man zum Beispiel vielleicht hat einen User eine Box, wo er eine Auswahlbox, und dann springt er zur anderen Seite, also quasi wie so ein Link funktioniert, dass man dem Bot stattdessen vielleicht Links zeigt, dass er die auch tatsächlich die Chance hat, diese Inhalte zu entdecken. Das wäre vielleicht eine Form, wo man sagen kann, da könnte man vielleicht im Zweifelsfall noch mit leben, weil es eher so Accessibility ist für einen Bot. Genau, aber wenn man so bewusst manipuliert, dann ist es schwierig. Im schlimmsten Fall ist dann Cloaking tatsächlich so, dass dann vielleicht sowas wie auch mehr die Seite gehackt wird und dann einfach Inhalte dargestellt werden, wird gerne, weiß nicht, im Pornobereich kommen wir auch noch gemacht, dass man für Seiten oder für Inhalte rankt, für die man definitiv nicht ranken will. Aber es wird dann so versteckt, dass du selber das gar nicht sehen kannst, sondern es sieht eigentlich nur der Bot diese Inhalte. Und deswegen rankt man dafür, und man weiß irgendwie gar nicht, man sieht im CMS, ist es nicht da und so. Trotzdem rankt man dafür, genau.
CMS, Content Management System, wir müssen ein bisschen aufpassen.
Stimmt. So wie man Webseiten fliegen kann und Inhalte reinbringt und so, genau. Genau, das war das Cloaking.
Okay, im Anbetracht der Zeit würde ich gerne noch zwei kleinere Themen aufmachen, die vielleicht auch unbewusst bewusst passieren, umso schlimmer. Also deswegen Preisvergleiche bewusst zu verhindern und aber auch, und das zählt da auch mit rein, einfach auch wieder im Einzelhandel, Produkte in den Warenkorb zu legen, die man intendiert gar nicht reingelegt hat. Irgendwelche Zusatzprodukte, irgendwelche im besten Fall Gratisprodukte, aber auch einfach so nicht intendiertes Cross-Selling zu betreiben und beides eine fiese Nummer. Bei den Preisvergleichen heißt es natürlich nicht, dass man immer sofort einen Produktvergleicher oder so eine Funktion haben kann, aber es sollte einfach schnell und bewusst möglich sein, für den Nutzer Preise zu vergleichen von ähnlichen Produkten auf Webseiten. Das heißt nicht immer, dass die nebeneinander und sofort dargestellt werden, aber man muss schnell an gleiche Informationen und an die Preise rankommen. Oder es wäre schön, den Nutzern das zu ermöglichen und eben sie zu ermutigen und zu bestärken, dass das möglich ist, um auch eine bewusste Kaufentscheidung treffen zu können und nicht Preise verstecken, Features verstecken oder die Produkte, gleichwertige Produkte zu verstecken.
Das andere Beispiel sagst du gleich noch?
Was habe ich was vergessen? Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken.
Mein letztes Beispiel nennt sich Negative SEO, quasi schädliche Suchmaschinenoptimierung. Das sind alle Maßnahmen, um andere Websites zu schaden direkt, zum Beispiel meinen Wettbewerbern oder gegen politische Feinde, damit sie irgendwie entweder aus dem Index verschwinden oder zumindest, dass man irgendwie die Rankings verliert oder vielleicht für Sachen rankt, für die man nicht ranken will. Genau, ich habe das selbst mal am Rande von einer NGO vor Ewigkeiten mitbekommen. Da gibt es ja auf jeden Fall, weiß nicht, im Umweltbereich vielleicht andere Interessengruppen, die vielleicht nicht unbedingt die Umwelt schützen wollen. Und dann tut man so, baut so Bewegung, Gegenbewegung auf und die haben dann irgendwie schlechte Links rübergeschickt zu der NGO. Das sind dann schon so politische Kämpfe, die dann im SEO ausgetragen werden. Ein anderes Beispiel, es gab 2014 Tirendo, das ist so ein Reifenhändler und die haben einfach quasi schädliche oder Spam-Backlinks bekommen. Die haben irgendwie Monitoring gehabt, dadurch haben sie es mitbekommen und da wurden einfach so über Tage hinweg auf einmal ganz viele neue Links kamen auf. Das war so halt in der Zeit, wo so Penguin noch größer war, also dieses Google-Update, was so Links abstraft, wo man einfach versucht hat, die damit zu schädigen, damit die einfach so ein bisschen von den ersten Plätzen verschwinden und dann andere irgendwie vielleicht besser sind. Man kennt natürlich immer nicht, man weiß nicht, wer das setzt oder so, oder man kann die Ursache nicht so auf den Grund gehen, weil die kommen ja einfach irgendwie, diese Links. Und man kann natürlich gegen angehen, indem man diese, wenn man diesen Monitoring hat, dass man die Links quasi entwertet auf der Seite von Google. In der Google Search Konsole kann man dann sagen, hier, diese Links bitte nicht zählen, weil die sind böse. Aber man muss das auch erstmal mitbekommen, ne? Und die wurden gar nicht so, glaube ich, davon geschadet und haben es ja auch mitbekommen und konnten es irgendwie verhindern. Und jüngst habe ich auch, das ist nochmal ein anderes Beispiel, dass man kann es ja nicht nur mit Links machen, man kann es ja irgendwie mit sämtlichen Maßnahmen sich ausdenken. Kann jetzt irgendwie auch hat Stress mit irgendjemandem gehabt, der Anwalt, der einen schlecht beraten hat und versucht dann die Bewertung einfach schlecht zu machen bei Google zum Beispiel.
Bewertung ist, habe ich vergessen, ist natürlich auch so Bewertungsanreize hier. Du bekommst Rabatt, wenn du uns eine gute Bewertung gibst und so Späße.
Ah, ja. Auch nicht
auch gut. Eine fiese Nummer, ja.
Ja, wo man jemanden einfach bewusst damit schädigen kann. Und ein anderes Beispiel, auch ein Reifenhersteller vor ein paar Wochen tatsächlich, irgendwie nur zufällig bemerkt, weil ich für die früher mal gearbeitet hatte. Da wurde genau dieses Beispiel gemacht mit, wir haben die Suche missbraucht auf der Seite und so pornoeske Suchbegriffe einfach eingebaut und dann verlinkt. Und damit hat die Seite, die eigentlich Reifen verkaufen will, auf einmal für kostenlose Pornofilme, Gay-Kontakte, Sexmarkt gerankt. Aber es war auch prinzipiell es war jetzt auch selber schuld, weil man kann natürlich so Suchseiten, wenn die einfach indexiert werden und da alles genommen wird, was man da so reinpackt, weil das ist ja so ein offenes Feld, da kann man ja reinpacken, was man will. Wenn man die dann indexiert, dann ist natürlich da das Tor offen für so eine Angriffe.
Und hat das Unternehmen Maßnahmen dagegen
ergriffen? Ja, die ist jetzt weg. Also ich hat geschrieben und das ist jetzt ruckzuck quasi Fehler behoben.
Aufgrund deiner Meldung?
Ja, okay.
Wir haben auch nochmal zusammengefasst, also es gibt auch noch ein schönes Schaubild, was zumindest mal die UX-Dark-Patterns so halbwegs zusammenfasst.
Mhm. Willst du kurz noch was dazu erzählen?
Nö, guckt es euch an.
Okay, findet ihr in den Shownotes. Genau. Wir wollten ja eigentlich eine kurze Folge machen, aber sind wir schon fast in einer Stunde. Tja, dennoch, was wir Abschluss nicht vergessen wollen, ja, was können wir denn heute mitnehmen? Vielleicht für diese SEO-Punkte sollte man nicht machen, weil langfristig wird Google kommen und dich dafür bestrafen.
Ja, aber ganz ehrlich, nicht erst darauf warten. Also aus sich heraus da schauen, was ist ethisch vertretbar und also nee.
Und für UX?
Oh Wunder, sowas funktioniert eigentlich nicht mehr. Also viele Marken, viel Konkurrenz um Aufmerksamkeit, um Klicks, um Conversion, da werden bewusst oder unbewusst genau diese beschriebenen Dark Patterns angewendet. Aber Freunde, je häufiger sie vorkommen, desto unempfindlicher werden die Menschen dagegen. Dann kommt eben so ein Phänomen wie Bannerblindness, also dass ich im Prinzip sich bewegende Elemente auf Webseiten sofort als solche schlechten Ads, Werbung, die wollen mich doch jetzt nur kriegen oder ich gebe meine Daten nicht raus. Genau sowas passiert dann nämlich, dass Menschen übervorsichtig werden und bestimmte Dinge einfach nicht mehr sehen. Und deshalb mein Appell, zeigt Empathie, wenn ihr Webseiten designt, wenn ihr für Webseiten schreibt, wenn ihr Oberflächen gestaltet. Aufklären und identifizieren ist, glaube ich, genau das. Und zwar nicht erst auf Google warten, sondern schon vorher, so wie du bei deinem Reifenhersteller. Und vor allem das viel Wichtigere ist, positive Nutzererlebnisse schaffen, ermutigen, Nutzer bestärken in dem, was sie tun, statt sie zu manipulieren, ihnen helfen, Aufgaben zu erfüllen. Denn jeder Nutzer hat eine Aufgabe zu erfüllen, sobald er eine Webseite besucht, was auch immer das für eine Aufgabe ist. Nutzern die volle Kontrolle geben, also zu sagen, es sind jetzt noch 3 Schritte, in den 3 Schritten kommt das und das und du bist der Einzige, der hier die Kontrolle hat und nicht das System. Und eben auch, liebe Content-Writer, viele Dinge liegen auch einfach in der Formulierung, die Markensprache, einfach nicht aufhören zu lernen, stetig verbessern und optimieren, auch mal empathisch zu überlegen, ob es das jetzt ist und diese Muster zu erkennen, diese bösen Muster. Ich glaube auch, das Allerwichtigste ist diese schnellen Lösungen. Also es geht nicht darum, fake it till you make it. Und natürlich sind Dinge komplex und man versucht immer schnell eine Lösung zu finden, aber diese schnellen Lösungen sind es dann eben oft nicht und verwenden dann diese Muster, die man denkt, ah ja, das funktioniert ja, lass mal schnell das machen. Und man vergisst sozusagen die Overlays zu testen, die Warenkörbe zu testen, die Newsletter und An- und Abmeldeflows einfach mal zu testen. Komme ich da wieder raus? Ist alles transparent? Wenden wir ein Muster an, was so eigentlich nicht geht?
Wie immer gibt es da sehr viel zu erzählen zu beiden Themen. Es kommt unterschiedliche Perspektiven und wir könnten wie immer nicht alles beleuchten, würden uns aber auch freuen über eure Lieblings-Black Hat und Dark Pattern Beispiele, die ihr gerne bei uns auf unserer Webseite www.usefulclicks.de mit Doppel-X hinterlassen könnt. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen.
Freuen uns über Kommentare, über Bewertungen. Ihr kriegt dafür nichts, sondern einfach aus euch heraus. Und bis zur nächsten Folge.
Bleibt sauber. Ciao.
Tschüss. Thank you.